ARD.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
US-Präsident Donald Trump sagt, das goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt. Von diesem Tag an wird unser Land blühen und wieder auf der ganzen Welt respektiert werden. Jede Nation wird uns beneiden und wir werden nicht mehr länger zulassen, dass wir ausgenutzt werden. An jedem einzelnen Tag der Trump-Regierung werde ich ganz einfach gesagt Amerika an die erste Stelle setzen. Ja, und das hat der US-Präsident am 20. Januar bei seiner Antrittsrede gesagt. Jetzt ist er knapp 100 Tage im Amt. Und er krempelt Amerika um, schnell und radikal. Innerhalb der ersten Wochen hat er schon Dutzende Erlasse unterschrieben, die seine America-First-Politik durchsetzen sollen. Darüber haben wir auch schon in unseren letzten drei Sonderfolgen berichtet. Und wir wollen jetzt noch mal in die USA gucken. Wie geht's den Menschen und wie verändert Trump Amerika?
Und das bespreche ich mit Gudrun Engel. Sie ist ARD-Korrespondentin in Washington. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner.
Hallo Gudrun.
Hallo, grüß dich.
Du hast eine Weltspiegel-Dokumentation gedreht und bist durchs ganze Land gereist. Konntest du denn leicht noch Protagonisten finden?
Ja, schon. Also man kommt nach wie vor mit Amerikanern sehr leicht und sehr gut ins Gespräch. Egal, wo man auftaucht, die sind sehr höflich, sehr freundlich und geben einem auch immer Antworten. Was sich allerdings ein bisschen geändert hat, habe ich gemerkt. Früher sind wir irgendwo aufgeschlagen, haben gesagt, hier, wir würden gerne über dieses und jenes Thema reden. Und da ist Amerikanern auch wirklich kein Thema zu privat. Die geben immer gerne Auskunft und auch sehr ausgewählt und haben auch immer eine sehr dezidierte Meinung. Und dieses Mal, seit Donald Trump wieder im Amt ist, merken wir, dass es schwieriger wird, dass die Leute das dann vor der Kamera wiederholen. Also wir sprechen ja immer erst so ein bisschen und wenn wir feststellen, ach, spannende Geschichte, fragen wir ja, dürften wir sie dabei filmen? Und da haben wir diesmal relativ häufig, und zwar überwiegend aus dem demokratischen Lager und auch, sagen wir mal, eher bei Minderheitengruppen gehört, nee, ich möchte das lieber nicht vor der Kamera sagen, ich möchte nicht identifizierbar sein.
Da merkt man schon, hat sich die Stimmung schon so ein bisschen verändert, oder?
Ich würde sagen, die Stimmung hat sich dramatisch verändert. Obwohl es erst 100 Tage sind, dass der Mann im Amt ist, hat sich die Stimmung sehr stark verändert. Der unterschreibt zwar die ganze Zeit ja Dekrete, wie bekloppt. Es hat ja noch kein Präsident so viel Dekrete unterschrieben am Anfang wie Donald Trump jetzt. Aber das, was wirklich die Veränderung ausmacht, sind nicht diese Dekrete und was der da unterschreibt, sondern was das am Ende mit den Menschen macht. Und das ist ganz schwer fassbar, aber man merkt so ein bisschen, die Zuversicht geht weg, die Angst wächst, das Vertrauen in den Rechtsstaat geht abhanden bei vielen. Das ist die eine Hälfte der Leute, die sich wirklich Sorgen machen und die sich sehr zurückziehen und sehr stark, ja, zu einer schweigenden großen Menge werden. Und die andere Hälfte, die feiert.
Wo warst du denn in welchen Bundesstaaten und hat dich irgendwas bei deiner Drehreise auch überrascht?
Also die Drehreise war im Prinzip ein bisschen der Beleg für das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind ja hier mit unserem Studio in Washington, das heißt, wir sind hier in dem politischen Washington. Wir haben viel mit Politik zu tun, mit Thinktanks, mit den Leuten, die hier für die Regierung arbeiten. Washington ist ja eine der wenigen amerikanischen Großstädte, wo es jetzt wirklich keine nennenswerte Produktion, Industrie, Handel, irgendwas gibt, sondern das ist ja hier wirklich so eine Regierungsstadt. Und hier haben die Leute natürlich eine sehr dezidierte Meinung zu Demokratie, zu Rechtsstaat und so weiter. Und dann bin ich aber ins Land gefahren. Ich war in Tennessee, ich war in Texas, ich war in Kentucky. Also ich war vor allem auch so in Bundesstaaten, wo wir sonst immer so Flyover States nennen, ne? Weil die meisten Touristen, deutsche Touristen, kommen ja immer eher an die Westküste, an die Ostküste. Dazwischen gibt's ja aber auch noch sehr viel Land. Und wenn man da mit den Leuten redet, dann trifft man halt vor allem die Trump-Anhänger. Die finden das richtig super, was der macht. Die fühlen sich sonst übersehen und die haben jetzt das Gefühl, vieles, was gemacht wird, wird auch für sie gemacht. Sie fühlen sich als normale Bürger, als Arbeiter gesehen. Das ist ja das, was Donald Trump auch immer wieder betont. Wir waren bei Farmern und so und die sagen alle, nee, ist alles richtig super, was der endlich macht.
Du hast es gerade schon angesprochen, 100 Tage ist Donald Trump jetzt im Amt. Die, die ihn gewählt haben, feiern ihn. Was hast du denn noch so gemerkt, was sich am meisten verändert hat?
Naja, wie ich gerade gesagt habe, die Angst ist ein Riesenproblem. Deswegen, wir werden auch immer gefragt, warum gibt es nicht so viele Demos? Da müssten doch Leute jetzt endlich mal demonstrieren. Ne? Wir sehen es in der Türkei, überall demonstrieren Leute. Warum geht bei euch denn keiner auf die Straße? Und es gibt jetzt so langsam erste kleine Proteste, aber auch da muss man sagen, die Menschen, die man da trifft, sind überwiegend weiß, sie sind überwiegend alt und sie sind überwiegend weiblich, weil das offenbar eine Bevölkerungsgruppe ist, die sich am wenigsten Sorgen macht, weil sie sagen, wir können keinen Job mehr verlieren, wir sind Rentner, wir sind gut abgesichert. Ich habe auf diesen ganzen Demos enorm wenig schwarze Menschen getroffen und auch enorm wenig junge Leute und wenn, dann immer vermummt, weil sie Angst haben, erkannt zu werden. Und ein Demonstrant, mit dem ich gesprochen habe, der fasst es so zusammen.
I think it's going to be have a violent end because these supporters of Trump are not, in my opinion, reasonable and they're very well armed.
Also er sagt, er hat wirklich Angst davor, dass das Ganze nochmal ein gewaltsames Ende nimmt, weil die Unterstützer von Donald Trump seiner Meinung nach eben auch sehr gut bewaffnet sind und eben auch willens sind, ihre Meinung gewalttätig durchzusetzen. Und dass dem so ist, das zeigen eben auch Umfragen und deswegen scheint mir diese Angst von diesem Demonstranten da auch nicht ganz unberechtigt zu sein.
Es ist ja schon die zweite Amtszeit von Donald Trump und er hat sich ja auf diese jetzt auch richtig vorbereitet. Was steckt für einen Plan dahinter?
Naja, ich zweifle ja immer so ein bisschen an, dass Donald Trump selbst einen Plan hat. Donald Trump ist ja kein Ideologe. Für Donald Trump geht's um Macht. Es geht darum zu zeigen, dass er der Geilste ist und dass er Deals machen kann. Donald Trump hätte das Ganze auch für die Demokratische Partei gemacht, wenn die ihn gefragt hätten. Also Donald Trump ist überhaupt nicht ideologisch irgendwie unterwegs, aber die Menschen um ihn rum, die Einflüsterer, die Einfluss auf ihn haben, da sind Ideologen dabei. Elon Musk, vor allem J.D. Vance, der Vizepräsident. Und ganz viele in seinem Stab, die wirklich starke Ideen haben. Und das sehen wir halt jetzt so ein bisschen an der Art und Weise, wie er regiert. Es gab ja im Vorfeld dieses Project 2025, diesen Plan, wie man den Staat umbauen könnte. Und da hat Donald Trump immer gesagt, kenne ich nicht, habe ich nicht gelesen. Und ich glaube ihm das sogar. Ich glaube, der hat das Ding nicht gelesen. Meinst aber alle du? Anderen haben es gelesen. Ja, alle anderen haben es aber gelesen. Donald Trump ist aus meiner Sicht, macht er sehr viel aus dem Bauch raus, aus Instinkt, weil er sagt, ich bin Geschäftsmann, ich habe dafür ein Gefühl. Und wenn es dann in die Hose geht, dann sind auch die anderen schuld und nicht er. Ja? Aber wenn man, alle anderen um ihn rum haben das Papier gelesen und das merkt man. Und wenn man jetzt so übereinander legt, was da drin steht und was schon umgesetzt wird, dann sehen wir da schon eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung. Und das führt eben dazu, dass er per Dekret regiert, dass der Kongress quasi nichts mehr zu sagen hat. Und das macht hier sehr vielen Menschen, die sich damit befassen, große Sorgen. Ich habe einen Anwalt getroffen, der ist mittlerweile 72, der sagt, ich vertrete Whistleblower und Probleme in der Regierung jetzt schon seit Präsident Carter und ich wäre eigentlich längst in Rente, aber ich habe das Gefühl, gerade geht meine Karriere jetzt erst los und er sagt es dann so.
Our entire history, 200, almost 50 years, has been a balance of power. This would completely eliminate.
Also er sagt halt, die ganze Geschichte der Vereinigten Staaten, 250 Jahre sind es ja nächstes Jahr, gab es immer Gewaltenteilung. Und jetzt, was Donald Trump macht, macht halt diese komplette 250-jährige Geschichte zunichte und die Gewaltenteilung ist quasi im Eimer.
Donald Trump hat ja auch versprochen, für die Leute, für die Menschen da draußen was zu machen, also für die einfachen Arbeiter. Aber nicht jede Entscheidung, die er jetzt ja getroffen hat, ist ja auch wirklich, dass es den Menschen was bringt. Wie steht er denn gerade da? Merken das die Leute und büßt er da auch vielleicht Beliebtheit ein?
Nicht wirklich. Die Trump-Supporter, die ich getroffen habe, also glühende Trump-Anhängerinnen in Tennessee zum Beispiel, mehrere, im Gegenteil, die sagen eher so Sachen wie, ja, wird jetzt schwierig mit den Zöllen, ich kaufe jetzt halt dann kein neues Auto, aber da müssen wir durch, wir alle als Bevölkerung müssen Opfer bringen, damit es uns irgendwann mal besser geht, damit es unseren Kindern irgendwann mal besser geht, damit es unseren Enkelkindern irgendwann mal besser geht. Ich habe da eine ganz, ja, fanatisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber ganz enthusiastische Trump-Anhängerin, die zum Beispiel so ein Bild verwendet hat, wo sie gesagt hat, es ist, als ob unser Land jetzt Krebs hätte und jetzt müssen wir eine Chemotherapie machen. Chemotherapie ist hart und tut weh und da denkt man auch, man schafft es nicht, aber wenn man dann durch ist, dann ist man geheilt. Also da werden auch sehr philosophische Bilder verwendet für. Und ich würde wirklich sagen, für die eine Hälfte der Gesellschaft ist es der Aufbruch in ein goldenes Zeitalter und für die andere Hälfte ist es das Ende der Demokratie.
Und an seinem ersten Tag in seiner neuen Amtszeit hatte er auch angekündigt, dass er alle Verurteilten begnadigen wird, die vor 4 Jahren am Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen sind. Und wie kommt das an?
Also die, die jetzt rausgekommen sind, wir waren in Texas, als eine Frau ihren Verlobten abgeholt hat, der jetzt 4 Jahre wegen des Sturms aufs Kapitol im Knast saß, die fühlen sich ja als absolute Helden.
Die haben gefeiert.
Und die werden gefeiert. Die werden total gefeiert. Die werden als Helden gefeiert. Die haben sich mittlerweile alle so ein gemeinsames J6 für January 6 auf den Arm tätowiert. Und die fühlen sich als neue Helden. Die sind mittlerweile auch schon einmal hier vom Kapitol wieder aufmarschiert, um einfach zu zeigen, so, man kann uns nicht mundtot machen. Und die anderen sind einfach schier entsetzt, dass verurteilte Straftäter begnadigt wurden und jetzt draußen rumlaufen können. Und also wirklich einer der schwersten Gänge, die ich hatte für diese Doku, war, ich durfte die Familie besuchen von dem Polizisten, der an dem Sturm aufs Kapitol ums Leben gekommen ist. Und das war Brian Sicknick, der war Afghanistan-Veteran und der war viel im Auslandseinsatz für die US-Armee, wurde dann eben zur Capitol Police versetzt und die Familie hat mir gesagt, wir waren so dankbar und so froh, als Brian zur Capitol Police versetzt wurde, weil wir dachten, einen langweiligeren Job bei der Polizei gibt's ja gar nicht, da kann dem Bub ja gar nichts passieren. Und dann kam eben der 6. Januar und dieser Sturm und Brian ist dann schlussendlich gestorben an einem Schlaganfall, ausgelöst durch eben den absoluten Stress, das viele Tränengas, das er abbekommen hat. Ganz schlimm. Und dann saß ich da eben mit der Familie bei denen im Wohnzimmer und der Bruder war auch da. Und ich habe dann eben gefragt, ja, wie geht man jetzt damit um?
I do therapy. I got involved with,
also er sagt halt, er ist in Therapie, er ist fast nie zu Hause und wenn er zu Hause ist, dann denkt er zu viel nach und dann wird er eben sehr wütend. Und deswegen versucht er immer in Bewegung zu bleiben. Er schläft fast nicht mehr, ist, ja. Und die Mutter nimmt Medikamente und der Vater sagt halt, ja, dieses Land, das ist jetzt einfach nicht mehr mein Land.
It's like I boil inside every time I see some of these people supporting Trump.
Also er sagt halt, es frisst ihn von innen auf, dass Donald Trump jetzt eben an der Macht ist und deswegen hängt er auch die amerikanische Flagge nicht mehr vors Haus. Und das war wirklich schockierend und herzzerreißend zu sehen, wie diese Familie, ja, deren Sohn ein Ehrenbegräbnis bekommen hat, an dem Joe Biden teilgenommen hat und seine Frau, und der jetzt in Arlington auf dem Ehrenfriedhof, auf dem US-Ehrenfriedhof begraben liegt, weil er im Dienst für sein Vaterland in der Verteidigung des Kapitols ums Leben gekommen ist. Und jetzt haben wir diesen neuen Präsidenten, der sagt, nee, stimmt ja gar nicht. Und die, die da eingedrungen sind, das sind die eigentlichen Helden. Und dass der Polizist gestorben ist, ist seine eigene Schuld. Der hätte sich ja nicht den Leuten in den Weg stellen müssen. Das war ein
sehr emotional.
Sehr emotionaler Eindruck, ja.
Jetzt hat man auf der einen Seite die Familie, die ja auch davon betroffen ist. Welche Folgen hat das denn vielleicht aber auch für die Justiz, die ja auch an Untersuchungen beteiligt waren?
Genau, also das war die zweite Konsequenz. Also zum einen sind die ganzen Randalierer freigelassen worden und zum anderen sind die ganzen Staatsanwälte, die den Fall ermittelt haben, entlassen worden. Und es sind ja hier sehr viele Menschen entlassen worden und bei den meisten stand aber dann in dem Entlassungsschreiben so, ihr seid zu viele, wir brauchen euch nicht mehr, oder auch von mir aus, ihr seid faul oder ihr habt nicht die Leistung erbracht, die ihr bringen müsstet. Aber das sind alles hier in den Vereinigten Staaten reguläre Kündigungsgründe, das kann man so machen. Nur bei den Staatsanwälten, da stand in dem Brief, und ich habe den gesehen, den hat einer mitgebracht zum Dreh, steht halt wirklich drin, wir schmeißen euch raus, weil ihr ermittelt habt gegen die Helden des 6. Januar entgegen unserer Werte und Normen. Und es ist natürlich
auch ein Schlag.
Auch hanebüchen. Also ich habe dann auch gefragt, ja, aber wenn man schon versucht, das Justizministerium zu übernehmen und auszutauschen nach gesinnungsgleichen Menschen, versucht man es dann nicht wenigstens zu verbergen? Und ich habe eben mit einem von diesen entlassenen Staatsanwälten gesprochen und der hat gesagt, nee, die Taktik ist ja genau, es so öffentlich zu machen, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
And it's creating a real culture of fear where when a prosecutor is considering bringing a case, rather than just thinking about the facts and the law.
Also er sagt halt, das ist Sinn der Sache, deutlich zu machen, dass wenn man den von der Regierung bevorzugten Weg nicht mitgeht, dass dann eben die Regierung erwägt, einen abzuziehen. Also das heißt, normalerweise sind diese Staatsanwälte ja dem Recht verpflichtet und es geht darum, Fakten zu checken und das Gesetz zu beachten. Und jetzt geht es eben mehr darum zu beachten, was will die Regierung eigentlich, weil man sonst Angst haben muss, seinen Job zu verlieren.
Und das sind ja auch schon ganz konkrete Auswirkungen, wie man merkt, wenn eben darauf gesetzt wird, eher, dass die Beamten Loyalität gegenüber einer Person haben, anstatt gegenüber Gesetzen. Was glaubst du, kann da noch passieren?
Also normalerweise ist es ja in einer funktionierenden Demokratie so, dass man Institutionen hat, die politisch unabhängig besetzt sind, die das Rückgrat dieser Demokratie sind, die so funktionieren, weil die Menschen, die da arbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und zwar unabhängig von einer Parteilinie. So funktioniert es ja normalerweise. Nur das ist hier gerade wahnsinnig unter Beschuss, weil eben an so, so vielen Stellen Menschen ausgetauscht werden hin zu Loyalisten. Da werden, ja, bei der Besetzung von Richtern ist es ja schon lange in der Kritik, aber wir sehen jetzt halt einfach, dass vieles so umstrukturiert wird, im Kleinen, auf der Amtsebene, auf der Bezirksebene, auf der Distriktebene, auf der Länderebene und eben auch auf Staatsebene, dass überall umgebaut wird, dass Menschen dahingesetzt werden, die vielleicht nicht fachlich die qualifiziertesten sind, die aber loyal sind zu Donald Trump, die loyal sind zum System, die loyal sind zur MAGA-Bewegung und wo es nicht mehr darum geht, unabhängig eine Bewertung vorzunehmen, sondern eben eine politisch gefärbte. Und das, wenn das die Institutionen, die eigentlich alles zusammenhält, angreift, dann erodiert eben die Demokratie von innen raus. Und das ist das, was so viele Menschen hier jetzt einfach auch gerade anprangern.
Und das ist ja nicht das Einzige. Er geht gegen die Wissenschaft vor, gegen die Bildung. Man könnte jetzt noch so viel aufzählen. Unter anderem aber geht er auch gegen Minderheiten vor, wie Migranten. Es gab auch viel Berichterstattung über die letzte Abschiebung nach El Salvador. Was macht das denn mit Menschen, die da auch leben, vielleicht keine Papiere haben, aber ja trotzdem einen Job haben?
Also ganz am Anfang hat man gemerkt, die gehen gar nicht mehr raus und die kommen auch nicht mehr zur Arbeit. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Latinos, Latinas, die haben natürlich eher Jobs auf Baustellen, als Putzkräfte, also so, ne? Das ist jetzt nicht die Brain Workforce, sondern das ist die körperliche Workforce dieses Landes. Und viele sind am Anfang gar nicht mehr zu ihren Jobs gegangen, weil sie Angst hatten, dass sie von der Straße weg verhaftet werden. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Die gehen jetzt alle wieder zur Arbeit, aber alle mit einem mulmigen Gefühl, weil eben diese dramatischen Bilder produziert werden. Du hast es gerade gesagt, El Salvador, wenn dann Menschen in Ketten gelegt werden, wirklich menschenunwürdig in Flugzeuge gezerrt werden, dann wird ihnen der Kopf geschoren. Also aus Menschenrechtssicht ist das alles ein völliges Volldesaster und ich habe ein junges Paar getroffen. Sie ist mit 3 Jahren illegal aus Mexiko gekommen, er ist mit 3 Jahren illegal aus Thailand gekommen und die beiden haben jetzt gemeinsam einen Sohn, der ist 5 Monate alt, der ist Amerikaner, aber die beiden überlegen natürlich, so, wir sind hier groß geworden, wir kennen unser eigenes Heimatland nicht, wir haben keinen amerikanischen Pass, wir haben hier studiert, wir arbeiten hier, wir zahlen Steuern hier, trotzdem können wir jederzeit abgegriffen werden. Und was passiert dann mit unserem Sohn? Weil den können sie nicht abschieben, der ist 5 Monate alt. Also das ist eine absolute Drucksituation und die junge Frau hat deshalb entschieden, sie gehen eigentlich nicht mehr raus.
For the most part, we just go to places that we need to go. So grocery shopping, work for me. When we do want to get out to kind of just give him a bit more exposure to different places, we might go to a mall because it's with a lot more people there and we just feel safer there.
But other than also sie sagt, es ist halt wieder wie bei Covid. Sie gehen nicht mehr raus, wenn sie nicht müssen, außer zum Einkaufen, zur Arbeit. Und wenn sie irgendwo hingehen, dann gehen sie nur irgendwo hin, wo sie sicher sein können, dass so viele andere Menschen da sind, dass sie sich im Zweifel im Getümmel irgendwie durchschlagen können. Und das ist einmal mehr so der Beweis, dass da überall so viel Angst ist. Als Donald Trump angetreten ist, direkt in seiner Antrittsrede, erster Tag Inauguration im Kapitol, hat er gesagt so Shock and Awe. Und da sind wir damals schon alle zusammengezuckt, weil Shock and Awe, das ist der Kriegsausdruck, der Militärausdruck, aus dem Irakkrieg. Das hat George Bush verwendet für den Irakkrieg, ja. Schock und Abschreckung. Und genau so wird hier jetzt eben vorgegangen und die Leute werden abgeschreckt. Man wird quasi in den Glauben versetzt, es kann dich jederzeit und überall treffen. Und den Migranten macht es total Stress. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die, die das Recht umsetzen. Und wir waren in Texas bei einem Sheriff, der hat uns mitgenommen in sein Gefängnis. Da haben die alle, wie im Fernsehen, die haben alle diese orangefarbenen Ganzkörperanzüge an und haben Fußfesseln und sitzen da im Gefängnis und sind da halt illegal über die Grenze gekommen. Der Vorwurf ist meistens Drogenschmuggel und so. Und die warten auf die Abschiebung, und der Sheriff hat natürlich auch eine ganz klare Haltung dazu.
If you don't have security at the border, you really don't have sovereignty. And the fact is, we've allowed millions upon millions of people to come in the country illegally, especially over the last 4 years.
Also er sagt halt, wenn wir die Grenze nicht sichern und wenn hier halt Millionen Menschen illegal rüberkommen, dann haben wir halt keine Übersicht mehr über das, was hier passiert. Und das ist besonders in den letzten 4 Jahren passiert. Und da muss man leider sagen, damit hat er einen Punkt. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht gefallen, aber das war tatsächlich so. Die Zahlen unter Joe Biden sind exorbitant aus dem Ruder gelaufen. Da sind wirklich, wirklich sehr, sehr viele illegale Menschen hergekommen und die hat keiner kontrolliert. Die Unterstellung, dass es alles Kriminelle und Vergewaltiger und Mörder sind, wie Donald Trump das gerne tut, ist natürlich absurd. Das ist vermutlich mitnichten so, aber er kann es behaupten, weil man nicht das Gegenteil beweisen kann und weil man wirklich nicht weiß, wo diese Millionen Menschen abgeblieben sind. Also die Schwierigkeit ist, das System ist total kaputt, man müsste das System reparieren, aber die Art und Weise, wie Donald Trump das gerade versucht, ist natürlich menschenunwürdig und abschreckend.
Und jetzt hast du ja gerade über das Paar gesprochen, die zwar illegal in die USA eingereist sind, aber jetzt ja auch Jobs haben. Und wie wichtig sind die denn auch für das ganze System?
Also die Frage ist ja immer, Donald Trump sagt ja, ich bringe Jobs zurück in die Vereinigten Staaten. Der Punkt ist halt, die Jobs, die diese ganzen Migranten machen, das sind Jobs, die wollen Amerikaner ja nicht machen. Ja, die sind ganz oft Erntehelfer auf Farmen, das sind Melkhelfer in diesen riesen Milchkuhställen. Die ganze Workforce, alles was nicht schick elegant im Büro ist und am Computer, da sind wahnsinnig viele. Der ganze Bau, ich frage mich, wie L.A. wieder aufgebaut werden soll nach dem riesen Brand vor 100 Tagen. Wenn die ganzen Latinos abschieben, wieder zurück nach Mexiko, dann kommt da keiner mehr und baut ein Haus wieder auf. Also natürlich braucht dieses Land diese Einwanderer. Dazu sagt Donald Trump natürlich, ja, die will ich auch nicht abschieben. Jeder, der hier seriös einem Job nachgeht und einen Job hat und auch einen Sponsor hat und einen Arbeitgeber, der sagt, ich brauche den, die schiebe ich auch nicht ab. Er sagt, ich schiebe hier nur Kriminelle ab. Und das eben so drastisch, dass es andere auch idealerweise abschreckt, gar nicht erst kriminell zu werden.
Angst hast du jetzt ja gerade nochmal angesprochen. Wir haben sehr viel darüber geredet. Gibt es irgendwas auch Positives, was dir so in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch aus den letzten Monaten?
Also es kommt natürlich immer drauf an, wen man fragt, so, ne? Weil, wie gesagt, die eine Hälfte feiert's voll, die feiern auch die Strafzölle, weil sie sagen, das ist super. Die Gewerkschafter finden Strafzölle mega, weil sie die Hoffnung haben, dass sie dann wieder mehr Arbeitsplätze in die Vereinigten Staaten holen. So, den Sheriff haben wir gehört, die ganzen Leute, die im Law Enforcement arbeiten, die finden es super, weil sie endlich sagen, wir können mal durchgreifen und können die Leute wieder zurückschicken. Dass das alles irgendwie auf Kosten der eher ärmeren, sozial schwächeren Bevölkerung geht, dass es auf Kosten von Minderheitengruppen geht, von marginalisierten Gruppen geht, dass es große Teile der Bevölkerung zum Schweigen bringt, das nehmen sie in Kauf, weil sie zu der Gruppe ja einfach nicht gehören. Du hast von die Unis und die Wissenschaft angesprochen, da sieht man das ganz deutlich. Also wir sehen halt gerade auch diesen Gesellschaftsumbau in Richtung, es gibt eine weiße Elite, eine weiße reiche Elite, und die kann halt die Ansagen machen und alle anderen werden immer kleiner und immer stiller und immer weniger wahrnehmbar. Dann ist das halt leider einfach eine schlechte Entwicklung und eine dramatische Veränderung. Aus dieser Perspektive gesehen, positiv ist da jetzt gerade nicht so viel. Aber na klar, es gibt viele, die sich jetzt trauen, rauszugehen, die sich aufraffen, die sagen, ich habe so viel Rückgrat, dass ich mich traue, mich der Sache entgegenzustellen. Wir sehen jetzt immer samstags große Proteste, 50-51 heißt das, also 50 Bundesstaaten, 50 Proteste für einen Grund. Der Grund heißt Hands off, also Finger weg von unserer Demokratie, Finger weg von unseren Jobs, Finger weg von unseren Daten. Da tut sich jetzt langsam so ein bisschen was. Es gibt sicherlich, die Welt ist ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt sicherlich auch bei den vielen, vielen Dekreten, die Donald Trump bislang unterschrieben hat, welche, die nicht einzig darauf aus sind, hier das Staatssystem zu zerstören, sondern da sind sicherlich auch Sachen dabei, da kann man sagen, ja, ist eine gute Sache. Also es sind kleine Sachen, aber zum Beispiel hat er ein Dekret unterschrieben, da ging es darum, dass Konzerttickets nicht mehr so unfassbar teuer sein dürfen und 17 Mal weiterverkauft werden dürfen, um die Preise so hoch zu treiben, damit auch normale Leute sich es mal wieder leisten können, in ein Konzert zu gehen, ohne dass man sich dafür verschulden muss. Er hat ein Dekret unterschrieben. Zum Beispiel, ne? Dann hat er ein Dekret unterschrieben, da geht es darum, dass Menschen leichter und auch günstiger Zugang zu künstlicher Befruchtung haben, weil er eben gesagt hat, er hat verstanden, dass das ein großes Thema ist und er möchte Familien eben auch den Traum, ein eigenes Kind zu haben, erleichtern und ermöglichen und da hat er die Kosten gedrückt und den Zugang erleichtert. Ist ja auch nicht schlecht. Also will heißen, wir gucken natürlich immer genau dahin, wo er gerade irgendwas macht, was uns in Angst und Schrecken versetzt und besorgniserregend ist. Aber in all diesen Dekreten findet man auch durchaus Sachen, die Sinn und Verstand haben und Hand und Fuß und die nicht ganz schlecht sind.
Danke, Gudrun, für deine ganzen Eindrücke aus dem Land.
Sehr gerne.
Die Weltspiegel-Doku von Gudrun findet ihr ab dem 27. April in der ARD-Mediathek und sie heißt What the Trump? Was wird aus Amerika? Das war unsere vorerst letzte Extra-Folge zu den USA. Aber wenn dort was Wichtiges passiert, dann schauen wir natürlich hin. In der Zwischenzeit hört doch mal in den Podcast Amerika, wir müssen reden rein. Hier sprechen Ingo Zamperoni und seine Frau, die amerikanische Journalistin Schiffer Bourguignon, darüber, wie ihre amerikanische Familie und Freunde den Umbau der Demokratie in den USA erleben. Die Folgen von Amerika, wir müssen reden und auch alle Folgen von unserem Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth und mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 22. April.